Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Corona, explodierende Frachtraten, Rebellenangriffe. In einer Welt im Dauerkrisenmodus stehen Reedereien wie Hapag-Lloyd mitten im Kreuzfeuer. Wie man dennoch souverän über Weltmeere und Kontinente hinweg kommuniziert, Geschichten erzählt und seine Seeleute dabei einbindet, schildert Kommunikationschef Nils Haupt im Gespräch mit Host Dirk Benninghoff. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Nils Haupt.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Super, ja. Da gehen wir uns mal in Metaphern ein. Ein schwerer Tanker ist eingelaufen zum ersten Mal in den Monsterhafen. Wir haben endlich mal ein Monster of Content Marketing aus der Schifffahrt. Ich begrüße den lieben Nils. Hi Nils.
Moin, hallo, grüß dich.
Er ist vom Kommunikationskongress vom Alexanderplatz zu uns die kurze Reise auf sich genommen, unser Studio hier in Prenzlauer Berg. Schön, dass du da bist. Gehen wir gleich mal in Medias Res. Du bist bei, um im Bild zu bleiben, seit 10 Jahren jetzt bei Hapag-Lloyd auf der Brücke, eine Zeit, in der sich ganz verschärfte neue Herausforderungen ergeben haben. Du hast auf dem Kommunikationskongress darüber gesprochen. Terror, Krieg und Klimawandel, wie Hapag-Lloyd im Krisenmodus, im Multikrisenmodus kommuniziert, da klingt schon der Titel wie blanker Horror. Wie schlimm ist dein Job, Nils? Kannst du noch schlafen oder ist es schlimmer geworden mit der Zeit?
Ich gehe immer noch gern zur Arbeit. Das ist die Hauptsache. Und vielleicht gehe ich auch genau deshalb gerne zur Arbeit, weil einfach jeden Tag was anderes ist. Die Welt ist so groß und die Welt ist so unterschiedlich. Also es ist immer was los. Muss nicht immer nur eine Krise sein. Manchmal gibt es ja auch schöne Sachen. Aber es ist immer noch ein sehr spannender Beruf und eine super spannende Branche im Wandel.
Nun haben wir aber verschärfte Herausforderungen für euch. Habt ihr in den vergangenen Jahren, die ja auch ein Engagement über die normalen Arbeitszeiten hinaus, falls es sie überhaupt noch gibt bei euch, ja, in dem Sinne erforderlich werden lassen. Die Angriffe der Houthis, neue Reiserouten, geopolitische Konflikte, ist klar, Russland, Ukraine zum Beispiel. Wie, bist du 24 Stunden selber, 24 Stunden immer ein bisschen alerted oder machst du nachts dein Handy auch mal aus?
Also wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit bei Lufthansa, ich war ja 13 Jahre bei Lufthansa und die letzten 3 Jahre dann auch im Passagierbereich tätig in den USA und zuständig für Nord- und Südamerika. Und wenn man dann nachts im Bett liegt und weiß, heute Nacht fliegen wieder 60 Flieger über den Atlantik und da muss dann nur mal in einem Flieger eine Lebensmittelvergiftung sein oder irgendwie, es gibt eine Landung wegen außergewöhnlicher Dinge und dann hat man gleich 200 Facebook-Einträge und 100 bei Twitter. Das war deutlich unruhiger. Ich bin jetzt in der Business-to-Business-Branche. Wir sind zudem eine Nischenbranche, nicht so wie die Luftfahrt. Containerschifffahrt ist interessant, aber letztlich für Tante Käthe aus Wuppertal jetzt auch nicht so erheblich. Ja. Insofern, die Krisen gibt es, das sind oft große geopolitische Krisen oder sind auch mal lokale Krisen, aber sie haben nicht diesen Wumms, wie unser Kanzler sagen würde, die haben nicht diesen Wumms, wie es in der Luftfahrt ist, wo sich jeder gleich draufstürzt, was ist da wieder für ein kleiner Skandal mit der Lufthansa 457 in Seattle gewesen oder sowas.
Was war denn, du hast von der Lufthansa-Zeit gesprochen, was war die größte Krisenlage, der größte Einzelfall, auf den du reagieren musstest in den 10 Jahren bei Hapag? Und wie hast du darauf reagiert? Gab es da was, wo du sagen würdest, das war auch in einem Multikrisenmodus besonders?
Ja, ich glaube, dass das bei vielen Unternehmen die gleiche Krise war, weil wir alle durch diese Zeit gegangen sind, das war Covid. Einerseits in der internen Kommunikation, natürlich ist es, also nicht natürlich, aber es war relativ einfach für einen Amerikaner, für eine Deutsche oder für einen Belgier, mal mit dem Laptop nach Hause zu gehen und von zu Hause zu arbeiten. Aber 3200 Menschen in Indien zu sagen, du gehst jetzt in Mumbai oder in Chennai in deine 60 Quadratmeter Wohnung, wo auch deine Großeltern sind und vielleicht deine Schwiegereltern und deine 4 Kinder und 2 Enkel. Und bei 38 Grad arbeitest du jetzt mal die nächsten 12 Monate zu Hause. Das war schon für die interne Kommunikation schwierig. Wir haben 3 Mitarbeiter verloren an Covid. Damit umzugehen, die Menschen motiviert zu halten, eine Kommunikation zu machen, die ganz anders ist, überraschender ist, die Leute noch mehr mitnehmen muss in der internen Kommunikation und ganz abgesehen davon die externe Kommunikation. Natürlich war das eine Katastrophe, dass unsere Schiffe manchmal 4, 6 Wochen an Häfen gewartet haben. Es gab keine Kapazitäten, verzweifelte Kunden, die unbedingt ihre E-Bikes oder ihre Handwerkskissen oder was auch immer aus China oder aus Singapur nach Europa zu bringen. Also das war eine riesige Herausforderung und das halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Insofern, das war keine Krise, die mal eben kommt und geht, sondern die war lang, die war durchgehend. Aber ich bin relativ stolz darauf, wie wir als Unternehmen und wie wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren das geschafft
haben. Das würde ich nochmal kurz gerne wissen, auch wenn es ein bisschen zurückliegt. Wie habt ihr konkret reagiert? Habt ihr neue Kanäle aufgemacht? Habt ihr neue Maßnahmen in der internen vor allem? Wie du hast es ja eben skizziert, billig schön dargestellt. Das ist ja vor allem intern eine Riesenherausforderung.
Ja, es war intern eine Riesenherausforderung. Was wir gemacht haben, ist, dass wir monatlich unseren Vorstand, alle Mitarbeiter haben einbeziehen lassen. Entweder mit einem monatlichen Newsletter oder auch mit Live-Formaten. Wir haben durch dieses plötzliche Kommen von Covid, wo viele Unternehmen wie wir auch so in der langsamen Vorbereitung waren, in Teams einzusteigen und mit Microsoft Teams zu arbeiten und vielleicht auch mal versuchen, Live-Call zu machen, hat man über Nacht die super Vorteile von digitaler Kommunikation erlebt, die wir über Nacht auch eingeführt haben und dann sehr, sehr stark genutzt haben, unseren Vorstand positioniert haben und diesen, einer unserer Unternehmenswerte ist We Care und dieses We Care auch deutlich zu machen. Und was uns wichtig war, ist, die Leute motiviert zu halten, denn für viele war das, viele haben Angehörige verloren, viele hatten chronisches Covid, ja, waren eingeschränkt. Viele haben in einer sehr ängstlichen Situation in ihrem Land gelebt. Ich erinnere mich an Ecuador. In Ecuador haben die Leute die Leichen auf die Straße gelegt, weil die Stadt oder das Land nicht mehr in der Lage war, die Toten zu beseitigen. Und die Kinder mussten morgens auf dem Weg zur Schule über in Teppich eingerollte Leichen laufen. Also schreckliche Zustände. Oder in Peru, ja, mir fallen ganz viele Dinge ein. Wir hatten in Indien einen Kollegen, der hat einen Fahrradunfall, ist ins Krankenhaus, der ist dort gestorben an Covid, weil er sich dort infiziert hat und es keinen Sauerstoff gab mehr in den Krankenhäusern. Also diese Geschichten zu begleiten und die Mitarbeiter mitzunehmen mit außergewöhnlichen Formaten. Ich sag mal beispielsweise, wir haben einen internationalen Tanzwettbewerb gemacht und wir haben gesagt, es gab ja Zeiten, wo man wieder ins Büro kommen konnte und wir haben ein Lied vorgegeben, ich weiß gar nicht mehr welches, war irgendein Lied aus den Charts und macht ein Tanzvideo. Als Team und
zeigt uns das. Hapag-TikTok sozusagen.
Ja, so ein Hapag-TikTok und ich erinnere mich, in Genua waren das glaube ich 80 Leute, die auf dem Hauptplatz in Genua dann da zusammen getanzt haben und so. Und das ist natürlich Fun. Oder wir haben so einen Karaoke-Wettbewerb gemacht. Oder wir haben gesagt, zeigt uns, wie es bei euch zu Hause ist. Zeigt uns euer Homeoffice. Zeigt euch mit dem Hund, mit den Kindern, wie läuft das bei euch. Und haben die Leute Geschichten erzählen lassen und wir sind durch die Welt gegangen jede Woche und haben uns eine Covid-Geschichte erzählen lassen von den Mitarbeitern. Wir sind in 160 Ländern der Welt.
Habt ihr dann das im Intranet dann
veröffentlicht? Im Intranet dann, genau, ja. Und haben das dann im Intranet präsentiert und der Kollege oder die Kollegin in Ghana hat anderes erlebt als der oder die in Ecuador und der in England anders als in Kanada. Mhm. Und was wir auch gestartet haben, das war aber eher eine Koinzidenz. Wir haben eine Diversity-Serie gestartet, die bis heute läuft. Wir nennen das We Are Hapag-Lloyd und wir porträtieren darin oder lassen Menschen zu Wort kommen, die aus allen möglichen Bereichen der Diversität einfach berichten, wie sie ihr divers sein Leben. Der erste Kollege war ein afroamerikanischer Kollege in den USA, der erzählt hat, wie er im Ghetto aufgewachsen ist und dann auf ein weißes College ging, weil er ein super Basketballer war. Und das erste Wort, was er da hörte, war das N-Wort. Auch von einem Professor, der nach 3 Tagen ihm gesagt hat, du als N, du gehörst hier nicht hin. Mhm. Solche Geschichten zu erzählen. Und eine brasilianische Kollegin, die sich von ihrem Mann getrennt hat und ihre Freundin geheiratet hat, weil sie gesagt hat, irgendwas war falsch in meinem Leben. Ich heirate jetzt diese Frau, ich liebe diese Frau. Oder wir hatten einen Kollegen in Guatemala, der Guatemala 90% katholisch, super konservativ, der sich in einen Kollegen verliebt hat im Büro und der dann zu seinem Chef gegangen ist und ihm das gesagt hat, ich bin schwul, ich habe mich in einen Kollegen verliebt. Solche Geschichten.
Das ist ja ein Feuerwerk an Formaten jetzt und an Stories fürs Intranet. Stellt sich aber bei den Empfängern der Stories für mich die Frage, ihr habt ja eigentlich die Problematik, die viele Logistiker haben. Wie komme ich in die Fläche? Wie komme ich auf die Schiffe auch? Ist es sichergestellt oder bemüht ihr euch oder wie macht ihr das, dass ihr auch da die Leute erreicht, die unterwegs sind? Ja?
Gott sei Dank können wir auf den Schiffen, die uns gehören, nicht alle gehören uns, viele sind gechartert, ja, aber auf den deutsch geflaggten Schiffen, 41 sind das, unsere größten, ja, dank Elon Musk haben wir Starlink an Bord.
Okay.
Und natürlich kann man da dann richtig Mails verschicken, man kann Netflix gucken. Also
das heißt, ihr kriegt auch von den Seeleuten Resonanz.
Ja, wir kriegen von den Seeleuten Resonanz. Im Gegenteil, wir haben die Resonanz sogar eingefordert, denn die waren eigentlich die ärmsten Schweine in dieser Zeit. Denn die sind auf dem Schiff und die konnten nirgendwo an Land. Keiner der Staaten auf der Welt hat sie an Land gelassen. Und das ist für die deutsche Crew, die europäische Crew, die waren vielleicht 3-4 Monate an Bord, aber für die philippinische Crew, die sind dann schon mal 10 Monate, 12 Monate. Und dann in der Zwischenzeit stirbt vielleicht die Mutter oder es passiert was in der Familie, es ist Weihnachten und sie können nicht nach Hause. Und das Schlimmste war auch noch, es gab keine Flüge mehr, weil die Ländergrenzen geschlossen waren. Selbst wenn sie frei waren und irgendwo von Land gehen konnten, sie konnten aber nirgendwo an den Flughafen und zurückfliegen. Insofern, das war eine super brutale Zeit. Und die Menschen mitzunehmen, egal wo sie sind auf der Welt, egal wie sie betroffen sind, egal ob Land oder See, jeder von uns hatte ja eine Betroffenheit. Und das zu artikulieren, dass wir das wissen, dass jeder belastet ist, aber dass wir versuchen, ihnen trotzdem eine halbwegs gute Zeit zu machen und klar zu machen, wir kümmern uns um euch.
Ich nehme an, die Zeit hat wie in vielen anderen Unternehmen auch die Bedeutung der internen Kommunikation deutlich gestärkt.
Absolut.
Und auch als essentiell für die Leute, als Motivation, als Durchhalte. Format absolut. Sozusagen. Ne?
Ja.
Und wir lassen euch nicht allein.
Und die Digitalisierung, die natürlich genau dann da zusammenfiel. Anfang 2020, wir hatten über ein Jahr geplant, die Mitarbeiter ganz langsam an Microsoft Teams heranzuführen und mal mit ersten Videokonferenzen. Ja. Und dann ging das zack, 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 zack. Innerhalb von Wochen war das etabliert und war natürlich eine super Geschichte, weil man dadurch noch viel besser, direkter, schneller kommunizieren konnte.
Digitale Transformation, hast du gesagt, ihr habt euch bislang ein gedrucktes Magazin noch gegönnt. Logbook, ist das? Gab es, glaube ich, in Englisch und Deutsch? Oder?
Ja, englische Ausgabe.
Globales Format, wo die Kolleginnen und Kollegen auch reichlich Platz finden und ein bisschen zu Helden auch dargestellt werden. Das soll jetzt aber digital transformiert werden, wie bei anderen Unternehmen auch, die diesen Schritt gegangen sind. Skizzier doch mal, was habt ihr da vor und wie sieht das jetzt aus? Stärkt das noch mehr Storytelling im Intranet oder wie kann ich es
mir vorstellen? Ich muss gestehen, dass mir der Schritt super schwer gefallen ist. Es gibt seit 125 Jahren eine Mitarbeiterzeitung bei Hapag-Lloyd, quasi ohne Unterbrechung, auch in der Nazi-Zeit, auch in der Weltwirtschaftskrise 1929 durchgehend. Und das nach 125 Jahren jetzt einzustellen, ist für mich ein harter Schritt. Ich bin ein Papiermensch. Ich lese tatsächlich auch noch viel auf Papier. Ich trage Zeitungen nach Hause. Aber ich muss doch konzedieren, die Zeiten sind jetzt einfach so, sind andere Generationen und es gibt kaum noch jemand unter unseren jungen Kollegen und schon gar nicht in der IT-Abteilung, die überhaupt noch Papier in die Hand nehmen. Seit Jahren haben wir das Thema diskutiert. Ich habe mich immer in die Bresche geworfen für Papier und das war das Letzte, was wir wirklich noch auf Papier machen in der Kommunikation und habe mich aber von meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt überzeugen lassen, dass es vielleicht doch jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einfach neue Dinge zu machen. Die Ideen, die wir jetzt haben dazu, sind verschiedene. Wir wollen ein bisschen mehr vielleicht in das Thema Audio gehen, genau das, was wir heute machen. Wir könnten uns vorstellen, eben auch was mit Podcasts zu machen. Die müssen natürlich dann international auch verwendbar sein. Da muss man gute Themen haben. Und wir wollen so ein bisschen mehr so in Digital Storytelling gehen. Also mehr investieren, mehr Zeit investieren, ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Konzeption und auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, um Geschichten anders zu erzählen, wie wir sie in der Mitarbeiterzeitung erzählt haben. Großes, schönes Foto, Text, vielleicht noch eine Tabelle. Und jetzt eben versuchen, viel mehr mit Video zu arbeiten, viel mehr mit Audio, viel mehr auch mit Datenjournalismus. Also, dass es Spaß macht, in den Text einzutauchen und eine Leserin, eine Leser, einen Nutzer mit durch eine ganze Reise durch Content zu nehmen.
Logbook wird die Marke auch digital erhalten bleiben oder verabschiedet sich dann schweren Herzens auch noch von dem Titel?
Ja, im Moment, glaube ich, wird der Name nicht mehr erhalten bleiben. Also im Moment glaube ich, dass wir viele verschiedene Formate machen werden, die wir wahrscheinlich nicht nochmal unter eine extra Marke packen.
Beim Storytelling fällt auf, und das ist natürlich auch ein starkes Thema, starke Welt, dass ihr die Faszination Seefahrt stark herausstellt. Ja, auf Social Media, im Logbook auch, vor Website ebenfalls, Weltläufigkeit gepaart so mit Abenteuer. Wozu dient der Content? Ich würde annehmen, in erster Linie Recruiting, Employer Branding, oder lassen sich auch die B2B-Kunden begeistern?
Ja, das kommt ein bisschen auf die jeweiligen Kanäle an. Ich sag mal, LinkedIn ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Kanal, weil da finden wir sowohl unsere Branche, da finden wir unsere Kunden und Kundinnen, da finden wir potenzielle BewerberInnen. Das ist das eigentlich unser breitester Kanal. Auf TikTok, was wir erst seit einem Jahr machen, ist es natürlich ein ganz anderes Publikum. Das ist sehr stark Employer Branding. Auf Instagram sind es eher so die Geschichten vom Schiff, vom Meer, mal der Delfinschwarm, der am Schiff vorbeigeht. Da kriegen wir viel Content von den Schiffen, da helfen uns unsere Seeleute, die dann mal irgendwie tolle Aufnahmen machen, der schöne Sonnenuntergang irgendwo in der Karibik.
Habt ihr da so, muss ich mal einhaken, habt ihr so Designated Creator an Bord oder wie macht ihr das?
Ja, wir haben keine Designated Creator, sondern wir haben Seeleute, die von sich aus als Idee sagen, es ist so cool, das schicke ich mal an Corporate Communications. Aber wir haben jetzt keine, die vier oder fünf, sondern das ist sehr viel Eigeninitiative von unseren Leuten. Wir haben natürlich Kapitäne, die immer Spaß haben, vielleicht vorne auch eine Kamera hinzustellen, wenn sie durch den Panama-Kanal fahren oder so. Und sowas können wir dann gerne nutzen. Wir machen es aber auch schon mal, dass wir Profi-Fotografen, Profi-Kamerateams mit aufs Schiff schicken. Jetzt gerade sind wir auf dem Schiff in der Straße von Singapur und begleiten da mal eines unserer großen Schiffe.
Auch Redakteure mit an Bord?
Ja, Hausredakteure, genau, und freie Fotografen und Kameraleute, die dann so eine Reise mit dokumentieren, mit vielen Interviews mit unseren Kolleginnen und Kollegen an Bord.
Aber ich hatte dich da unterbrochen, du warst gerade bei den Kanälen hier.
Ja, bei den Kanälen. Also ich sag mal, LinkedIn ist tatsächlich unser schnellst wachsender Kanal. Ich muss gestehen, wir sind sehr spät eingestiegen. Ich bin 2014 bei Hapag-Lloyd eingestiegen und habe die Frage gestellt an den Vorstand damals, warum das Unternehmen noch nicht auf Social Media ist. Und da gab es damals jemanden, der gesagt hat, Social Media only over my dead body. Weil man glaubte, was soll ein Business to Business oder eine Rederei, was haben wir denn? Haben wir denn News? Was können wir denn erzählen? Und es hat dann doch anderthalb Jahre gedauert, bis wir uns durchgesetzt haben, bis klar war, ja, das hat einen Nutzen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele schneller waren als wir, die viel eher angefangen haben, die vielleicht, kann man sagen, mutiger waren, die moderner aufgestellt waren damals, sodass wir ein bisschen hinterherhinken bei den Followern, weil wir zu spät angefangen haben. Aber dafür wachsen wir jetzt relativ schnell, seit 2016, vor allem auf LinkedIn. Interessanterweise, was ich nie glaubte, weil wir hier in Deutschland immer glauben, ja, Facebook stirbt und Facebook ist Eltern- und Großelterngeneration. Facebook läuft super bei
die
uns.
Die sterben ja auch nicht.
Ja, aber es läuft bei uns super, weil wir haben die meisten Follower auf Facebook in Brasilien und in Indien. Da ist das immer noch ein Top-Kanal für die und da wachsen wir auch sehr stark. X werden wir wahrscheinlich bald verlassen. Also da tummeln wir uns eigentlich gar
aufgrund
nicht mehr.
Aufgrund der allgemeinen Tonalität, aufgrund der ganzen Tendenz, die viele Marken ja zum Abkehr
haben. Ja, es ist einfach ein schmuddeliger Kanal geworden, auf dem man nicht mehr sein möchte. Mit dem möchte man nicht mehr identifiziert werden. Und Snapchat waren wir nie. Insofern, wie gesagt, LinkedIn, Instagram, würde ich sagen, sind die Kernkanäle für uns.
Kommen wir nochmal zurück zum Eingang. Organisation, Newsroom. Du hast ja einen Newsroom, hast du eingeführt, glaube ich, bei euch, der ganz klassisch, glaube ich, die ganzen Kanäle koordiniert, auch den Content und natürlich aber auch externe Krisenkommunikation auch übernimmt. Ich nehme an, der ist 24/7 bei euch, aufgrund des Business. Wird der Staffelstab übergeben dann von Hamburg aus in die Welt? Übernimmt jemand in Übersee? Wie koordiniert ihr das?
Ja, genauso wie du das vorstellst, ist es nämlich nicht. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wir sind ein Business-to-Business-Unternehmen. Wir sind letztlich nicht in dem Nachrichten- und Newsdruck, wie es ein B2C-Unternehmen ist, wie es, wie ich vorhin sagte, eine Lufthansa oder eine Bayer oder eine BASF ist. Natürlich ist für uns, ist es auch die Welt, wo bei uns Dinge passieren, wo wir uns einbringen müssen. Natürlich bin ich 24/7 erreichbar, aber die Kollegen sind nach Tarif bezahlt und arbeiten ihre 38,5 Stunden, natürlich auch mit Überstunden. Aber wir haben keine Nachtdienste, wir haben keine Schichtdienste, wir haben keine Wochenenddienste, weil es aus der Erfahrung auch so ist, dass das nicht unbedingt sein muss. Wenn natürlich was passiert, Samstagnachts oder wenn was Sonntagmorgens passiert, und dann haben wir eben nur unseren Krisenstab zusammen, unseren Konzernkrisenstab zusammen, oder wir telefonieren untereinander, wie jetzt bei Houthi-Angriffen oder so beispielsweise in den letzten Monaten. Ne? Passiert irgendwas, dann muss man schnell die Informationen bekommen. Das funktioniert. Also insofern gibt es bei uns keine Schichtdienste, keine Wochenenddienste. Aber der Newsroom ist schon praktisch. Ich stehe nach wie vor zum Newsroom, obwohl ich auch mehr und mehr Nachteile sehe.
Habt ihr den physisch eingerichtet oder ist das ein virtuelles Konzept?
Ja, wir haben letztlich unser Team in zwei großen Räumen. Das eine Team, das ist stärker im Thema Event- und Kundenkommunikation, und das andere Team, wo wir auch unseren großen Bildschirm haben, wo wir unsere Morning-Meetings machen, das sind eher die klassischen PR-Leute, unsere Content-Owner, die jeweils einem Vorstand zugeordnet sind und dann den Content erstellen.
Nun ist die gute alte Hapag-Lloyd, ein Traditionsunternehmen aus Hamburg, in den vergangenen Jahren eine der aus meiner Sicht aufregendsten Aktien auf Teil gewesen am deutschen Aktienmarkt. Ganz unverhofft, kann man sagen. Hat da Hintergrund waren explodierende Frachtraten, damit explodierende Gewinne, damit wahnsinnige Dividenden und hohe Kursschwankungen, als die Frachtraten sich wieder normalisiert haben. Hast du verstärkten Austausch auch mit Investor Relation gehabt? Weil diese diese starke Beobachtung durch die Börse und auch durch Börsenjournalisten damit, das war ja dann relativ neu für euch.
Ja, also wir arbeiten schon eng zusammen und wir besprechen auch die großen, wichtigsten Kommunikationsthemen. Nun muss man bei uns sagen, wir sind ein relativ außergewöhnliches börsennotiertes Unternehmen, weil knapp 97% sind in fester Hand. Das sind Aktionäre, die nicht kaufen oder verkaufen, sondern die seit Jahren relativ stabil, manchmal auch zukaufen. Also wir gehören zu 30% Klaus-Michael Kühne, dem Schweizer Logistiker. Wir gehören zu 30% am chilenischen Konzern. Wir gehören zu 12% dem Staatsfonds von Katar, zu 10% dem Staatsfonds von Saudi-Arabien und zu 13,9% der Stadt Hamburg, den Steuerzahlerinnen und Zahlern von Hamburg und 3% für den Free Float. Also das ist das, wo die Börse sich bewegt. Das sind, wir haben 171 Millionen Aktien mal 3%. Also das ist übersichtlich. Ja. Und deswegen, wenn der Kurs sich bewegt, dann sind das diese 3% der freien Aktionäre, die kaufen oder verkaufen. Insofern ist das nicht ganz so transparent oder transparent ist das falsche Wort, das ist nicht ganz so wild wie bei anderen Unternehmen, wo 60% Free Float sind.
Insofern aber sind trotzdem wir, zahlen hohe Volatilität.
Ja, hohe Volatilität. Wir sind mit 20 Euro gestartet 2015 und sind jetzt heute bei 140, glaube ich. Wir waren auch schon bei 400. Das ist manchmal schon ein bisschen irreal. Da steht man manchmal davor und denkt sich, was ist heute schon wieder passiert? Wieso geht das heute ab wie Schmidts Katze? Und dann geht es auch mal wieder 6% runter. Wir sind eine sehr volatile Industrie. Wir kommen aus einer super schwierigen Zeit. 2010 bis 2018 war die große Schifffahrtskrise, wo alle Milliarden verbrannt haben. Dann hat sich stabilisiert, 18, 19, 20 kam Covid. Wir hatten ein Jahr, das war das Jahr 22, da haben wir 37 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und 18 Milliarden Dollar Gewinn, also eine Gewinnmarge von knapp 50%. Es hat Brei geregnet und irgendwie konnte man das gar nicht verstehen. Und wir wissen alle, irgendwann kommt wieder die Riesenkrise, also diese Volatilität in dieser Branche, eigentlich auch wie in der Luftverkehrsbranche, die ist einfach riesig. Wenn eine große Krise kommt, dann ist man dran und dann kann das auch mal ein, zwei Jahre richtig bös und schwarz werden.
Lass uns, wir haben über eigene Kanäle gesprochen, mit dem, was ihr auch intern macht, PR und Medienarbeit. Wie aktiv betreibt ihr die, abgesehen von News-Events, wo ich natürlich dann reporte und zahlen und so weiter, zum Beispiel beim eurem aktuellen Bündnis, das ihr mit Maersk angegangen seid, um gegen Houthi und da die Anschläge, was Strategien zu entwickeln. Hast du in Hamburg auch regelmäßig Redakteurs-Lunch-Dates oder Beziehungspflege weiter? Wie stark macht ihr das? Was macht ihr? Macht ihr noch Press-Events? Wird einmal im Jahr oder wie sieht das aus bei euch?
Ja, wir machen eigentlich seit Covid alle Vierteljahre ein Pressbriefing mit unserem CEO. Das hat sich eigentlich ganz gut etabliert. Manchmal sind die kurz, weil die Journalisten so gut informiert sind, dass sie gar nicht so viele Fragen haben. Aber ich glaube, das Thema Transparenz ist ganz wichtig. Transparenz, Proaktivität. Wir machen einmal im Jahr für die deutschen Journalisten ein großes Neujahrsessen, auch mit unserem Chef dabei. Wir machen im Sommer immer so ein, wir nennen das Stallwache für alle, die nicht in Urlaub gehen, die den Stall bewachen müssen, während alle anderen wegsehen. Dann machen wir ein kleines Event auf der Elbe, auf einem historischen Schiff. Wir machen dann hin und wieder auch mal eine Pressekonferenz zu speziellen Themen oder so.
Ihr macht aber recht viel noch.
Ja, wir machen viel. So Fortbildungsformate auch mal mit Journalisten. Das Schöne ist aber auch, dass wir hin und wieder mal Themen haben, die nicht so typisch business-related sind. Wir hatten jetzt letzte Woche eine tolle Aktion. Wir haben in unserer Zentrale, in unserem größten Saal, ein historisches Ölgemälde gehabt von 1880 und das Museum wollte das wieder haben, weil das war ein bisschen beschädigt und dann hatten wir so ein Loch plötzlich an der Wand und haben überlegt, was könnten wir machen, was so passt zu uns. Ein Unternehmen der Transformation, zwar traditionell, aber auch digital modern, 21. Jahrhundert, und wir haben Udo Lindenberg gefragt, ob er Bock hat, für uns ein Bild zu malen über Hamburg, Hapag-Lloyd und Udo Lindenberg. Und er hat ein paar Monate gebraucht und hat gesagt, ja, ich mach das, ich hab Bock. Und das haben wir am 2. September, haben wir die Pressemeldung verschickt mit dem Bild. Das größte Bild, das er jemals gemalt hat, 6,50 Meter mal 2,90 Meter. Wie gesagt, hat knapp anderthalb Jahre daran gearbeitet und es ist so cool geworden. Und jetzt rennen uns die Hamburger die Bude an. Jeder will das Bild sehen, ja. Wir haben eine kleine Eröffnung gemacht mit Udo zusammen und solche Geschichten sind auch einfach dann mal schön, weil es so eine Traditionsrederei von 1847, viele denken, ja, ihr seid doch dröge, ihr seid doch traditionell, alte Reederei, dieses alte Gebäude, diese Ehrwürdigkeit der Reeder. Aber nein, wir sind auch überraschend, wir sind anders, wir sind zeitgemäß, wir machen auch Dinge, die mal, wo die Leute sagen, oh, wow, das macht die Hapag-Lloyd.
Du bist seit 24 Jahren jetzt Kommunikator, Vorjournalist.
Ja, genau.
wie Quadriga für den Kommunikationskongress nichts Falsches erzählt hat. Was waren, abgesehen von Social Media jetzt mal zum Beispiel als gebliebene Erscheinung, die größten Veränderungen kulturell, von Arbeit her? Was würdest du da sagen? Was fällt dir ein?
Ich würde schon sagen, dass ich in dieser Zeit, wenn ich mal auf die weichen Faktoren gucke, Führung und Kommunikation massiv verändert haben. Ich habe wirklich in einem Unternehmen angefangen. Ich komme ja, als ich PR angefangen habe in der PR-Branche, war ich in der Bank. Und das war schon noch eine Führungsriege, wo man manchmal doch gezittert hat, wenn man dann zum CEO musste, ne? Weil man nicht wusste, wie ist der drauf, was hat er denn für einen Tag. Und wo man nicht auf Augenhöhe geredet hat. Und das hat sich aus meiner Sicht massiv verändert. Und nicht nur auf der obersten Ebene, sondern auch auf der mittleren Ebene. Ich glaube, Führung hat sich massiv verändert insofern, als dass es das Führen heute nicht mehr heißt, ich bin hier der Chef und ich setze mich durch, sondern dieses kollegiale Führen, dieses besser zuhören, besser auf Menschen einzugehen und sie zu fördern, sie mitzunehmen, viel mehr im Gespräch zu sein, viel mehr im Team zu arbeiten und diejenigen, die vielleicht mal eine Formschwäche haben, einfach mitzunehmen und aufzubauen. Und das spüre ich schon. Technologisch natürlich massive Veränderungen. Ich komme noch aus einer Zeit, wo die Mitarbeiterzeitung das Medium war, der internen Kommunikation, und dann so langsam Anfang der 2000er dann die Intranets geboren wurden. Auch das finde ich eine maßgebliche Veränderung. Ich komme aus einer Zeit, wo man eine Pressemeldung verschickt hat und danach haben noch 15 Journalisten angerufen, um nochmal Nachfragen zu stellen. Das gibt es heute kaum noch. Also dieses Nachrecherchieren von Journalisten, ich glaube, viele haben dafür einfach gar keine Zeit mehr so richtig.
Natürlich. Hast du den Eindruck, dass die Branchenexpertise, dass sie gesunken ist? Es beklagen immer wieder Unternehmen und ihre Kommunikatoren, dass Journalisten auch nicht mehr so tief in der Materie stecken, nicht mehr so tief stecken können?
Das würde ich aber niemandem zum Vorwurf machen, sondern das ist ja eine Folge davon, dass Medienhäuser ihre Redaktion ausgehungert haben.
Beziehungsweise Output halt auch enorm gestiegen ist, muss man sagen.
Absolut.
Wenn der Redakteur eine Aufsager macht und einen Podcast nebenbei.
Absolut, aber kein Journalist hat eigentlich heute noch so das eine Spezialgebiet und nichts anderes. Ich habe ja meine Karriere bei Lufthansa in der Luftfracht angefangen und ich hatte einen Redakteur, der hauptamtlich beschäftigt war, sich nur mit Luftfracht zu beschäftigen, bei der Deutschen Verkehrszeitung. Das ist eigentlich ein ganz großer Witz, aber der kannte natürlich jeden, der kannte alles, und wenn ich nicht wusste in meinem Thema, oh, was muss ich da wissen, ich habe den angerufen, dann hat der mir geholfen, weil er gesagt hat, da war doch vor 20 Jahren dies oder vor 30 Jahren dies. Das gibt es nicht mehr. Sondern heute hast du dann, ich spinne jetzt mal, aber sag mal, im Handelsblatt hast du jemanden, der macht eben nicht nur IT, sondern der muss auch Pharma machen und der macht vielleicht auch noch Gesundheitswesen. Und das ist zuweilen für die Kolleginnen und Kollegen eine echte Zumutung. Und in diesen Jahren, wenn du mich fragst, was sich auch in den 24 Jahren verändert hat, ich glaube, dass sich die allein von den Personalkapazitäten die PR im Vergleich zum Journalismus wahrscheinlich verdreifacht hat. Wenn ich mir angucke, wo heute Kommunikatorinnen und Kommunikatoren die spannenden Jobs finden, die vielleicht auch ganz gut bezahlt sind und gute Karrieremöglichkeiten bieten, dann ist es vielleicht doch interessanter, bei Fischer-Appelt anzufangen und da eine Karriere zu machen, als es beim Handelsblatt ist als Volontär, wo man nicht weiß, ob man in 10 Jahren dann tatsächlich Korrespondent in New York wird.
Also ich persönlich habe nur bei der Financial Times Deutschland gearbeitet, dem Konkurrenten des Handelsblatt, von daher kann ich die Frage so nicht beantworten, würde aber Fischer-Appelt natürlich auf jeden Fall weiterempfehlen. Nils, das war Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und euch eine tolle Zukunft weiterhin. Dir weiterhin ruhige Nächte. Und auf bald. Euch auch, lieben Zuhörern. Ich hoffe, die Monsterfolge hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.